Das Alterswerk lautete lapidar der vielversprechende Titel des Vortrags von Walter Jens, den er am 3. November letzten Jahres an der Uni Tübingen gehalten hatte. Jens ist Schriftsteller, emeritierter Professor für Rhetorik und Präsident des Deutschen Schriftstellerverbandes. Das Thema ließ durch einen fehlenden Untertitel Spielraum für verschiedene Erwartungshaltungen beim Hörer. Präsentierte Walter Jens hier nun sein eigenes Alterswerk oder wollte er über das Abstrakte, das Alterswerk in der Kunst im Allgemeinen, referieren? Letzteres war der Fall. Er spannte den Bogen von Sophokles bis Max Frisch, von Michelangelo bis Picasso. Auch die Musik blieb nicht unerwähnt. Und dennoch schien im Vortrag auch die Kunst des Walter Jens durch. Nicht explizit zwar, doch auf die Art, wie er seinen Traum vom Konvent alter Meister, dem Altersheim der Dichterfürsten und Künstler, uns plastisch vor dem geistigen Auge erstehen ließ. Walter Jens Sujet im Folgenden ist die Kreativität im Alter, die Lust an der Neugier und die immerwährende Lernbegierde und die vollkommene Beherrschung des handwerklichen Könnens. Aber auch von den Schattenseiten des künstlerischen Lebens, vom Schrecken des Alterskritizismus, dem Ausgebranntsein, berichtet er. Die Wissenschaft, vor allem die Psychiatrie, streift er ebenfalls und en passant entwickelt er die These, dass Kunst der Wissenschaft immer vorauseile.
Ich beginne mit einem längeren Zitat, damit Sie wissen, worauf ich in der Tat hinaus will. Jeder, der übers Maß hinaus, das ihm gesetzt ist, ein längeres Leben begehrt, das glückliche Alter und weit, weit entfernt ein seliges Ende, der ist ein Narr. Leid auf Leid häuft ja das Alter, und je mehr du verweilst unter den Menschen, desto dunkler werden die Tage. Dahin sind die Freuden, wenn du länger zu leben begehrst, als dem Menschen mit dem gerechten Maß zugeteilt ist. Helfer allein, Gefährte und Retter ist dann der Tod. Der Tod, der jedem das Seine bemisst. Kein Brautlied erklingt, kein Hochzeitsgesang, wenn der Tod das Stundenglas leert, kein Körnchen noch, das hinabrieseln könnte, kein Tanz, kein Becherklang mehr, nur Dunkel und Tod. Nie geboren zu sein, das ist das Höchste, doch wenn du schon lebst, dann nenne ich als Zweites die Heimkehr dorthin, woher du kamst. Ist erst die Jugend vorbei, Leichtsinn und Anmut und Torheit und lustiges Tändeln, dann kommt die Mühsal und niemand ist frei von Elend und Schmerzen. Mord, Zwist und Krieg, Hass und Verachtung. Und dann das Alter kraftlos und matt. Keine Freundlichkeit mehr, keine Liebe, gemein und verächtlich. So geht es mühsam Schritt für Schritt auf den Tod zu. Das Alter in Begriff der Tristesse, des melancholischen Analeis und der Monologe in der Einsamkeit des Für-sich-Seins. Alter als pure Negation. Abwesenheit von Freude und Tanz, Zerstörung der allein den Jungen gewährten Kommunikation, Alter ein Hort der Depression, der nur durch das Nicht zu charakterisieren ist, Interesselosigkeit und, wie die Psychiater sagen, totale Anhedonie, Freudlosigkeit. Fast scheint es, als sei die Verfluchung des Alters von einem Künstler formuliert werden worden, der über die Erkenntnisse der modernen Depressionsforschung verfügt und derart eine Diagnose zu entwerfen versteht, die auch den Verfassern zeitgenössischer Lehrbücher der Psychiatrie Respekt abnötigen könnte. Herr Heimann hat es mir bestätigt. Nun, die Verfluchung des freudlosen Alters. Sie haben es längst erkannt, wurde am Ende des 5. vorchristlichen Jahrhunderts formuliert, um das Jahr 407. Und sein Autor war kein Mann um die 50, sondern ein sehr alter Künstler, 90-jährig, dem Tode schon nah. Nie geboren zu sein, das ist das Höchste, ein Vers berühmt und oft zitiert. Die Humanisten kennen es noch, me phynai ton hapanta nikalogon, ein Vers, den Sophokles ins Zentrum eines Chorlieds aus dem Ödipus auf Kolonos rückte. Die Paradoxie, meine Damen und Herren, darüber müssen wir sprechen. Die Paradoxie, die jedem, ins Auge fällt, der sich mit dem künstlerischen Alterswerk beschäftigt, mit der Kreativität des Greisenalters lautet: Zwar wird die Zeit vor dem Tod als Summe ungezählter nicht mehr beschrieben, aber das eben in einer Manier, die verdeutlicht, der Autor zeigt bei der Beschreibung seiner eigenen Lebenszeit ein Maximum an Beherrschung von Stoff, Form und Sujet. Künstlerische Perfektion deutet schon deshalb auf die Kehrseite des Hassgesangs, weil der Schreibende über eine Kunstfertigkeit verfügt, die ein Jüngerer nie aufbieten könnte. Kein Stammeln, kein seniles Jammern steht für die Richtigkeit des Gesagten, im Gegenteil. Die Macht der Rede straft ihre Vorwürfe Lügen, und das von den Griechen bis zum heutigen Tag. Ingrimmige Klage über das schlimme Alter und souveräne Formulierung des Abgesangs stehen einander diametral gegenüber. Die Art und Weise, wie der Künstler das Alter beschreibt, zeigt, er ist keineswegs alt. Einerlei, ob der Leser Michelangelo oder Montaigne, Sophokles oder ein mächtiger Satz zur Moderne Max Frisch bemüht hat, ist zu fragen, zum Beispiel gerade Max Frisch je so genau und aber hochpathetisch gearbeitet wie in seinem zweiten Tagebuch, das er in den 60ern stehend der Charakterisierung von Gezeichneten widmete, der Beschreibung der Altersgenossen mit ihrer Furcht vor dem Zusammenbruch der Kreativität, ihrer Verzweiflung, die dem sich selbst überlebt haben gilt, ihrer Verachtung der Klassizität, ihrem Angewidertsein von Routine und Perfektion, die am Ende zur Selbstkopie führt. Immer noch gut gemacht, aber auch nicht mehr, nichts Neues. Und dazu das ständige Trostheischen bei den Ausnahmemeistern mit ihrer greisenhaften Frische und der revolutionär wirkenden Alterskraft, Fontane, Goethe, e tutti quanti. Dazu vor allem die Angst vor der Angst, am Ende zur Monade zu schrumpfen, dem Schatten seiner selbst. Indem der Tastsinn nachlässt, schreibt Frisch, das Gehör nachlässt, die Sehkraft nachlässt, das Hirn weniger aufnimmt und langsamer arbeitet, die Emotionalität schwindet, die Neugierde schwindet, die Reflexe sich wiederholen oder überhaupt ausfallen, die Assoziation stockt, die Fantasie verdorrt, die Begierde jeder Art nachlässt, kann es sein, dass der Gezeichnete es leichter hat mit seiner Kunst. Es fällt ihm nur noch ein, was er ohnehin meistert. Das klingt, als ob abermals ein Eingeweihter Zeugnis ablegte. Wieder die Summe der Negation, wieder das Auslassen auch des kleinsten Zugewinns im Alter. Weisheit, Souveränität, Gelassenheit, auch Befreiung aus den Kerkern der Sexualität und wieder die sprachliche Bannkraft. Die lachen. Therese Giese wurde einmal gefragt, als sie in den 75 war, von einer sehr jungen, schönen Frau: Wie ist es denn mit der Sexualität im Alter? Und Therese Giese antwortete: Mein Kind, es endet nie. Wieder also die sprachliche Bannkraft, die alle Negationen zum Gespött macht. Was klagst du, Freund? Du bist doch ein Schriftsteller. Hast du in deiner Jugend so gut geschrieben wie jetzt? Nein, dann höre auf zu klagen. Ich stelle mir vor, in einem mir lieben, vertrauten Topos, es gäbe im Pantheon der Künste einen riesigen Saal, dessen Rückseite parzelliert wäre, während vorn ihnen, den Betrachtern, zu eine gewaltige Spielfläche wäre, einladend zu Diskursen, Streitgesprächen, Lesungen, Debatten, im Hintergrund der uralte Bernard Shaw in seinem Gärtchen, daneben Thomas Mann, die Tristesse seiner Kirchberger Klause beschreibend, dann Tolstoi auf seiner letzten Reise zum Bahnwärterhäuschen, Adolf Menzel in der Berliner Sigismundstraße, das Atelier im vierten Stock. nur über den Hinterhof zu erreichen. Minister werden abgewiesen, Herrschaften vom Stande auch. Hier ist nichts zu sehen, ich bin keine Menagerie. Wer noch? Giuseppe Verdi natürlich, 85-jährig, langsamen Schrittes vor dem Kuhhaus von Monte Catini auf und ab gehend. Das Werk ist getan, die Quattro Pezzi Sacri sind aufgeführt, der Falstaff in der Grand Opera von Paris gespielt. Tutto è finito. Was noch zu tun bleibt, wird geleistet. Lobgesang vor Gott und das Wichtigste, die Einrichtung der Casa di Riposo, des Altersheims, in dem Musiker, den Verdi alles verdankte, seine Musiker, ihr Leben sorgenfrei beschließen sollten. Wie in einem Spital, stelle ich mir vor, dem libyschen Heiliggeistspital zum Beispiel, stünden Kammer an Kammer, Lokalität an Lokalität, die letzten Wohnungen der Meister. Goethes Schlafkammer, Sie haben sie gesehen in Weimar in ihrer unendlichen Bescheidenheit, Michelangelos nach Tierkadavern und Urin stinkendes Kellergemach, Gides Locus Amenus von Cuverville und der Garten von Sebüll mit den herrlichen Farben, die Nolde erfreuten. Und dann auf einen Glockenschlag hin die Versammlung der Künstler. Hier auf der vorderen Bühne der Konvent alter Meister, in dem Ratschläge weitergegeben, Kniffe und Tricks analysiert, Kompositionstechniken gedeutet, die das ganz Frühe im Spätesten wiederkehren lassen und Maltechniken beschrieben würden, deren Besonderheit nur die Kenner verstehen. Wenn die alten Meister zusammenkommen, Künstler aus vielen Jahrhunderten, gibt's nur einen einzigen Qualitätsausweis, die absolute Beherrschung des Handwerks. Und nur einen Grund zu unverzüglichem Ausschluss aus dem Meisterkonvent, den Dilettantismus. Kreativität im Alter, das bedeutet für Künstler technische Vollkommenheit, die anders als in früheren Lebensstufen bewusst kalkuliert und mit einem Höchstmaß an virtuoser Selbstkritik eingesetzt wird. Also keine Variation auf einmal gewonnener Höhe, kein Durchspielen der bekannten Muster, sondern Neubeginn charakterisiert das große Alterswerk. Der Versuch, eine Summe zu ziehen, zugleich aber auch in einem letzten gewaltigen Schwung ins Freie aufzubrechen. Selbst auf Kosten des Bruchs mit allem bisher Geleisteten, dazu mit dem Risiko von der Zunft als ein Pseudorevolutionär verlacht zu werden, so wie es Michelangelo erging, als er in der Pietà Rondanini mit dem ans Holz geschlagenen Gekreuzigten, dessen Körper langsam herabsinkt und der Schmerzensmutter, die ihn auffängt, alle vertrauten Topen der Beweinung für null und nichtig erklärte. Aufrecht stehen sollten die beiden, nicht nah am Boden geborgen sein, Mutter und Kind. Je genauer der Betrachter die großen Meisterwerke der Greise anschaut, es gibt nur ganz wenige Frauen unter ihnen, Käthe Kollwitz, Ricarda Huch, Isaias Klein, desto deutlicher wird ihm zumal in Zeugnissen der bildenden Kunst der Zuwachs im Alter, der Zuwachs an Spiritualität, an Einsicht und Wissen. Die Details werden unwichtiger, während der Gesamtsinn der Szenerie in einem Akt des Verschmelzens und Zueinanderfügens heterogener Elemente an Konturen gewinnt.
Thema des heutigen Vortrags im Uniforum ist das Alterswerk. Walter Jens, Schriftsteller, Rhetoriker und Präsident des Deutschen Schriftstellerverbandes, referierte Anfang November vergangenen Jahres an der Uni Tübingen über künstlerisches Schaffen im Alter. Er sprach über Maler, Musiker und vor allem Dichter, deren Kreativität oder Scheitern im Alter. Jens entwarf das Bild eines Konvents alter Meister, in dem Fragen, vor allem des Handwerklichen, diskutiert würden. Besonderen Wert legte er im zweiten Teil seiner Ausführungen auf die Malerei. Dazu entwickelte er die Vorstellung eines Saales voller Gemälde, Selbstporträts alter Künstler.
Hier Nolde, dort Rembrandt, Liebermann, Munk, Porträts, in denen Melancholie und Resignation, Trotz und Geduldiges sich fügen, ein Hauch von Vanitas Vanitatum und Rebellion, Menzels moroser Blick durch die Brille aufeinanderprallen. Hüben Rembrandts hohn Gelächter, barer Spott, und drüben Ausdruck melancholische Versteinerung, Munks altes Porträt. Ein trauriger alter Mann zwischen Standuhr und Bett, oder ein lebender Toter, dessen Brustkorb eher einer Röntgenplatte als einem Gemälde gleicht. Ein Nachtwandler am Abgrund, der malt, was er leidet. Hinter dem Sichtbaren seelisches Vakuum, Melancholien, Arten des Innehaltens und sich Versicherns deutlich zu machen, bezeichnet die Besonderheit des Alterswerks. Da sieht sich das Außen nach innen gekehrt. Behutsame Gästen stehen für Seelenregungen. Eine sanfte Berührung, denken Sie an Rembrandts letztes Werk, den verlorenen Sohn, symbolisiert Einsamkeit, lange Meditation, Angst und Sorge eines alten Mannes. Doppelt sichtbar in der Konfrontation mit der Brutalität des Hier und Jetzt als Konterpart zum Reich des Spirituellen. Ein Verbrecherschädel, kahl geschoren, zerschlissene Sandale, entblößter Fuß. Verkommen präsentiert sich der Sohn beim alten Rembrandt gegenüber dem wissenden Schmerzensvater. Kein Zweifel, dass die im Pantheon versammelten Meister über das Wesen des Alterswerks redend Rembrandts verlorenen Sohn als eine Art Archetypus beschreiben könnten, dank seiner Vergeistigung, der Transzendenz vom Sichtbaren in die Sinnfälligkeit und der Symbolik des Dargestellten. Aber kaum stelle ich mir vor, hätten die versammelten Meister ihr Placet gegeben, daher wäre von den hinteren Reihen her Widerspruch laut geworden. Spiritualität, Introspektion, Vergeistigung, alles Pappalapapp. Wenn das Alterswerk etwas charakterisiere, dann sei es die Reintegration des Vitalen im großen Kampf gegen den Tod. Der Exorzismus von Vergänglichkeit, der sich noch einmal ein letztes Mal im Bacchanal widerspiegle, im Aufstand der Sinne, dargestellt durch das sich Vereinen der Glieder, der Schenkel und Vulven, Phalloi und Brüste, durch erotische Exzesse, schmatzende Küsse und wilde Ekstasen. Der spielte Picasso, Sie kennen die Bilder der ungeheuren sinnlichen Leidenschaft, noch einmal von einem Mann im Abgesang die Grandiosität der Sexuellen gemalt. Der späte Picasso steht auf gegen den späten Rembrandt, das spanische Hohelied des letzten Lebenstriebs gegen das Memento Mori protestantischer, niederländischer Christianität. Ein Streit mit offenem Ausgang? Denke nein. Die Antithese zwischen Picasso und Rembrandt, um zwei Extreme zu benennen, ist nur vordergründig. Weil es hier und da um eine Radikalität geht, die entgegen landläufiger Erwartung gerade jenes Alterswerk charakterisiert, in dem es sei, wiederholt, eben nicht nur weitergemacht wird, weil Arbeiten für den Künstler die Bedeutung von Atmen hat. Wer den Pinsel, die Feder, das Notenpapier beiseite legt, hört auf zu leben. Das ist nun einmal das Gesetz unserer Zunft. Schreiben ist identisch mit Atmen. Und wer nicht mehr schreiben kann, hört auf zu leben. Sondern weil gerade die späten Werke vom Willen zur letzten Konsequenz, zum So und nicht anders bestimmt sind. Kein Wunder darum, dass sich gerade im Alterswerk, meine Damen und Herren, immer wieder der Wille zur Veränderung, Erweiterung, Vertiefung eigener Vorwürfe manifestiert. Kurzum, ich glaube, in welcher Radikalisierung, hüben Aufstand der Sinne, drüben häufiger der Triumph des Spirituellen, sich der letzte aufs ganze gehende Entwurf auch darstellt. Noch einmal alles zusammenfassen vor dem Ende. Immer geht es um den Willen, eben zu Ende zu führen. Gelegentlich um den Preis des Widerrufs eigener Entwürfe, öfter um der Ergänzung und Verbesserung, Vollendung des vorgeleisteten Willens.
Die Geschichte der Summen, der großen Alterswerke zeigt, alles ist aufbewahrt, nichts ist vergessen. Frühes findet im Späten zu neuer Gestalt. Über Jahrzehnte hinweg bestimmt Kontinuierliches in den eigenen Spuren gehen, die Arbeit des Künstlers. Konterkariert durch ein wildes Aufbegehren der Sinne hier und da, ist das Alterswerk der Meister insgesamt eher durch Reflexion als durch Dynamik, eher durch ein sich Kleinmachen als ein Fäusteschütteln bestimmt. Prometheus ist kein Gott für einen alten Menschen, eher Odysseus, der auf Unsterblichkeit verzichtete und sich im Augenblick des Todes fragt, war es wohl richtig? Zweifel, nicht kecke Gewissheit. Fragen, nicht rasche Antworten bestimmen der Spätwerk. Das Akzeptieren des Todes schließlich, nicht das Aufbegehren gegen die Endlichkeit. Mit der großen Gedächtniskraft, Mnemosyne, einer Vorzugstugend altgewordener Künstler, konfrontiert Michelangelo die arme jugendliche Schönheit, die ihn umfingen, als er selbst noch jung war, mit den Armen des gekreuzigten Jesus, die ihn aufnehmen würden. Leidenschaft verkehrt sich in Demut, Ekstase in Geduld. Der Ton der Altersgedichte ist behutsam, eher elegisch als spöttisch, von der Passion bestimmt, nicht von der Gestik des Trotzes. Das Problem Pathos wird klein, die Vokabel Ethos wird großgeschrieben. Was hilfst du nun dem Nachbarn zweier Tode, jener dem Leib, dieser dem Geist zum Harme? Nicht meißeln und nicht malen schafft der Brust das Heil, das uns nach göttlichem Gebote die Liebe gibt, am Kreuze öffnend die Arme. Öffne die Arme, Michelangelos Motiv über Jahrzehnte hinweg. Öffne sie, mein Freund, Hohelied der Homoerotik. Um unserer Liebe willen öffne sie, lass sie mich öffnen, schönes Fräulein, um euren Gürtel zu lösen. Und endlich öffne die Arme, Herr, und nimm mich auf. Seltsam zu sehen, wie sich die Positionen der Künstler im Alter annähern. Wie Sophokles' Mysterienspiel vom Retter Ödipus in den Topen des späten Michelangelo seinen Alterssonetten vom Retter Christus wiederkehren. Und dabei, meine Damen und Herren, ist hüben wie drüben nicht die Spur von Konvertitenpathos und frömmelnder Zurücknahme erkennbar. Nein, der Blick erweitert sich, die Welt wird größer in den Stunden vom Tod, aber die Diktion hat nichts mit der Betschwester Swada gemein. Nüchternheit dominiert, eine genaue Situationsbeschreibung, ein insistierendes Benennen von Realitätspartikeln, die die Kraft von Symbolen gewinnen, das erblindete Auge, der empfangene Arm.
Uniforum Tübingen, heute mit einem Referat von Walter Jens über das Alterswerk. Anhand von Künstlerbiografien reflektierte der Autor am 3. November vergangenen Jahres über Segen und Fluch des Älterwerdens von Künstlern. Anhand des Beispiels Thomas Mann machte Jens das Ausgebranntsein, die unbefriedigende Suche nach der entschwundenen Muße, das künstlerische Scheitern im Alter kenntlich. Das Alterswerk Thomas Manns, die Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull, genügen, so belegt Jens, nicht einmal mehr den Ansprüchen des Autors selbst.
Wie gut hatte sich alles angelassen. 1951, Thomas Mann war damals 1976, als er den Krull wieder aufnahm. Wie elegant wurde auf einem und demselben Papier, stellen Sie sich vor, er fängt nach 50 Jahren auf demselben Papier wieder an, Firma Prantl München, die Verbindung zwischen München und Kalifornien hergestellt. 40 Jahre waren es, 1911, 1951. 40 Jahre nicht übersprungen, sondern im Bannkreis eines Betrügers von hermetischer Natur eingeebnet. Thomas Mann, ein notorischer Weiterführer, Weitermacher und Zuendeführer in Sophokles, Rembrandts, Michelangelos Spuren. Das Unternehmen war ehrgeizig, sollte durch Himmel und Hölle führen, in der Form einer Travestie, wie sich versteht, und mit einer Höllenfahrt enden.
Wie Josef in die Grube fährt, Adrian Leverkühn der Hölle verfällt, hatte Krull ein ertappter Betrüger, seine Tage vorerst zumindest im Gefängnis zu beschließen. Ein wahrer Künstler geht in Spuren, hieß es zeitlebens für Thomas Mann, einmal in den eigenen, diesmal in den eigenen, nicht in den Bahnen von Moses und Nietzsche. Der Felix Krull, ein Unternehmen, in dem Ehrgeiz und Witz sich vereinten. Ein heiteres Alterswerk, so war es geplant. Aber der Plan ging nicht auf. Zu läppisch der Vorwurf, zu bescheiden die Chance der Realisierung, die von Ernst und Würde begleitet sein sollte. Sollte, aber der Versuch war vergebens. Die Anstrengung umsonst, die zur Summe bestimmte Wiederholung jugendlicher Muster misslang. Das Scheitern war eklatant und exemplarisch. In der gleichen Weise, wie die künstlerischen Alterswerke durch Überhöhung und durch konsequente Aufgipfelung von Werken der Früh- und Reifezeit geprägt sein können, ist ihnen wie beim späten Thomas Mann natürlich auch die Gefahr des Scheiterns immanent. Verursacht durch nachlassende Kräfte, Altersdepressionen, durch ein aus der Bahn geraten in Zeitläuften, die durch abrupten Paradigmenwechsel bestimmt, nicht mehr ins Werk zu transponieren sind und das Gefühl des Überlebt, ja des Erledigtseins fördern. Ein sich als passé empfinden, das im Aufblick zu den großen Vollbringern als doppelt peinigend empfunden wird. Ach, wie liebe und bewundere ich das Vollbringertum. Thomas Mann in einer Tagebuchnotiz zum 19. August 1954, zumal jetzt im Alter, wo es damit für mich aus ist. Ich kann von Glück sagen, dass ich doch mit 25, mit 50, mit 60 und 17 Jahren mit Buddenbrooks Zauberberg, Josef und Faustus etwas wie einen kleinen Vollbringer abgeben konnte. Aber was ich jetzt führe, ist ein Nachleben, das vergebens nach produktiver Stütze ringt. Den Krull als einen Faustus aufzufassen, den es zu beenden gilt, ist schwer möglich. Aber, meine Damen und Herren, es gibt eben auch Millionen von Alterswerken, in denen allenfalls ein hier und dort aufblitzender Funke das Genie von gestern anzeigt. Ansonsten herrscht Schwermut, Todessehnsucht, die Gefährten sterben dahin und der eine, die eine bleibt übrig. So ist es, wenn man sich selbst überlebt. Thomas Mann, 1953. Wagner schrieb mit annähernd 70 Jahren sein Schlusswerk, den Parsifal, und starb nicht lange danach. Ich habe ungefähr im selben Alter mein Werk letzter Konsequenz, den Faustus, Endwerk in jedem Sinn geschrieben, lebe aber weiter. In der gleichen Weise, wie wir auf dem großen Podium vor den Heiligen Geistparzellen die alten Meister zusammenführen können, die bis zum letzten Atemzug ihre Schöpfungskraft warten, in gleicher Weise, wie es reizvoll wäre, die Vollender miteinander zu konfrontieren, denen es gegeben war, in ihrem letzten und konsequentesten Anlauf die Summe zu ziehen, in gleicher Weise ließe sich nun weit trauriger eine Kongregation erdenken, in denen Alltagspatienten näher die Schweiger und Nörgler, die nobel Verstummten und die ungenierten Selbstkopisten an der Täte marschierten. Künstler, die die Zeitläufe nicht mehr verstehen, Menschen, denen man die Heimat nahm, Kreativität im Alter, das zeigen die Lebensläufe der Meister, kann ersterben. Wenn die Zeitläufe über einen Künstler hinweggehen und er den Anschluss ans Hier und Jetzt nur um den Preis seiner Prinzipienhingabe findet, also hoffentlich nie. Der alte Mann konfrontiert mit den Werken der 30-Jährigen und er versteht die Welt nicht mehr. Doch diese Kreativität kann auch zugrunde gehen, wenn das Resonieren, das Reflektieren, das Kritisieren für Wissenschaftler so nützlich am Ende bei Künstlern jeden produktiven Elan relativiert. Wozu so und warum nicht anders? Weshalb gerade dieser Satz und nicht jener? Jetzt bin ich mein eigener Kritiker geworden. Die Grillparzersche Selbstanalyse rückt Künstler ins Blickfeld, deren Alterskritizismus besessen. Immer kritischer wird man im Alter, ihren Werken zugleich Freund und Feind gewesen ist. Freund, weil er sie auch sich selbst gegenüber unbestechlich sein ließ. Feind, weil er sie von Fassung zu Fassung trieb. Und am Ende genügte ihm nicht eine und kein einziger Satz. Skepsis und Kritik sind für die dem eigenen Schaffen mitgegebene Grenze. Kälte und Kalkül sind also für den alternden Künstler ambivalent. Einerseits Feinde der Produktivität, resignationsfördernd, melancholieträchtig, andererseits Prämissen jener späten Meisterwerke, in denen ein gnadenloser Blick, Beispiel die Regentinnen des Männerklosters zu Amsterdam, gemalt vom 80-jährigen Franz Hals, die Wirklichkeit durch die Beleuchtung signifikanter Details kenntlich macht, starre Augen, alte Hände, pedantisch gestärkte Gewandungen. Kurzum, das ist mein erstes Fazit. So rasch sich die Voraussetzungen des Jugendwerks bestimmen lassen, Originalität, Bereitschaft zum Kampf mit den Vätern, wer nicht willens ist, seine Väter totzuschlagen, als Künstler wird nie etwas, Dreistigkeit, Zutrauen in die Unerschöpflichkeit des Genies, so ambivalent ist die künstlerische Mitgift im Alter. Skeptizismus, der hier vernichtet, kann dort befreien. Provokante Anknüpfung ans erste Gelingen macht hüben unterschwellige Kontinuitäten sichtbar, während es drüben nichts als peinlich ist. Ein Kokettieren mit Juvenilität, ohne die Nähe des Todes zu bedenken. Alte Leute, die mit ihrer Sexualität prahlen, sind nicht bedenkenswert, sondern lächerlich. Kreativität im Alter mag also unsere erste Zusammenfassung lauten, bedarf, um sich entfalten zu können, entweder der plötzlichen Übereinstimmung mit den zeitbestimmenden Kräften und der Bereitschaft der Jugend, bei der Entbindung dieser Kräfte zur Seite zu stehen, Beispiel Fontane, Bekenntnis eines 70-Jährigen zur Kunst der Moderne, ja zu Gerd Hauptmann, nein zu Ernst von Wildenbruch, oder der Souveränen, um das Diktat von Tag und Stunde unbekümmerten Gegenläufigkeit, Beispiel Goethe, einer Gegenläufigkeit, in der nach eigenem Gusto Elemente und Symbole, Realitätspartikel in Formeln und inkongruente Tatbestände in ein als organisch erfahrenes Kontinuum eingereiht werden. Subjektivität, radikale Subjektivität gewinnt normativen Charakter. Was ich empfinde, ist objektiv. Die Benennung wird vorgetragen, als hätte sie verpflichtende, überindividuelle, ja allgemeingültige Bedeutung.
Im dichterischen Alterswerk Johann Wolfgang von Goethes tritt für Walter Jens die Alterskreativität in seiner klarsten Form zutage. Das Alterswerk, so lautete der Titel des Vortrags, den der Schriftsteller, Rhetoriker und Präsident des Deutschen Schriftstellerverbandes Jens Anfang November vergangenen Jahres an der Uni Tübingen gehalten hatte. Jens wies auf die höchsten Gipfel künstlerischer Alterswerke ebenso hin wie auf die Niedergänge und das Versinken in Schwermut im Alter. Beim 80-jährigen Goethe manifestierte sich nach Jens die Allmacht der Alterskreativität. Der Künstler ist mit dem Wissenschaftler vereint. Im Alter ist die Naivität des jugendlichen Autors wiedergefunden, um spielerisch anmutende, leichtfüßige Verse zu formulieren.
Nie, glaube ich, hat sich Alterskreativität so spielerisch, so graziös, so selbstverständlich artikulieren können wie in Goethes letzten Gedichten. Mit ihrer Einheit von Reflexion und Bild, Beschreibung und symbolischer Erhöhung, der Unität von naturwissenschaftlicher Analyse und anschaulich chiffrierter Metaphysik. Gelassenheit. Von Heiterkeit und Vertrauen bestimmtes Deuten der Welt heißt das Stichwort, dem das goethische Spätwerk zugeordnet ist. K. Kein großer Aufschwung, kein tiefsinniger Widerruf des damals und einst, sondern ruhiges Ineinsetzen von Jugend und Alter als der Voraussetzung eines glücklichen Lebens. Nun, meine Damen und Herren, andere haben es schwerer gehabt als der eine, dem seine große Synthese am Ende doch allzu selbstverständlich geriet, als dass sie in ihrer von Urvertrauen zeugenden Setzung im Zeitalter von Auschwitz und Hiroshima mehr als freilich zu bewundernde Phantasmagorie sein könnte. Grandios, aber unwiederholbar. Schaut sich der Betrachter um in der Reihe der alten Meister auf den Gebieten der Literatur, Kunst und Musik, dann wird ihm Verdi in Gedanken mit der Seelenruhe jener Musiker beschäftigt, den er alles verdankte, den Ruhm und mehr als das die künstlerische Perfektion näher rücken als der unangefochtene Alte von Dornbruch mit seinem Weltvertrauen und der gewaltigen Angst vor dem Tod. Sie wissen, kein Leichenwagen durfte an Goethes Haus vorbeifahren, auch der Wagen mit Schillers Leichnam nicht. Er fürchtete den Tod. Nicht an Goethe und Montaigne also werden wir uns wenden, wenn wir das Janusgesicht des Alters aufschlüsseln möchten. Die Ambivalenz, die bei Montaigne in einem Akt konsequenten Lautdenkens auf den Begriff gebracht wird. Es geht in mir hin und wieder her, mein Denken geht nicht nur vorwärts, es schwebt und schwimmt. Ich habe immer einmal Lust zur Übung oder zum Spaß, eine Meinung zu vertreten, die meiner entgegengesetzt ist. Und da geschieht es dann oft, dass mein Geist sich in der Richtung, die er nun eingeschlagen hat, so festfährt, dass ich meine ursprüngliche Meinung nicht mehr richtig finde und mich von ihr abwende. Ich fühle mich gleichsam irgendwie weiter dahin gezogen, wo ich mich neige. Und dann geht es von selbst weiter. Beschreibung des Alters, Sie werden mit Recht einwenden, das kann einem auch in der Jugend so gehen. Und das ist richtig. Seelenintrospektion auf jeden Fall. Seelenintrospektion auf der Spur jener Gefährdung des Menschen, deren Ausmaß bei verringerter Distanz das Alter auf den Begriff bringt. Kein Zweifel, dass die Künstler vergangener Jahrhunderte Wegbereiter der modernen Psychiatrie sind. Die Kunst geht der Wissenschaft immer voraus. Protagonisten, von denen sich lernen lässt, wie Menschen zu beschreiben sind. Exakt und kalt, ich belauere mich aus der Nähe, schreibt Montaigne, und meine Augen sind ununterbrochen auf mich gerichtet, aber zugleich mit Sympathie und Einsicht in die Mühsal der menschlichen Existenz, die plötzlich mitten im Elend ein ganz anderes aufleuchten lässt. Die Anmut des Alltags und das kleine Glück auf der Straße, das niemand unter den alten Meistern so akkurat geschildert hat, wie jener eine, der in der Schar Greise-Artisten gewiss nicht der größte, aber sicherlich der menschlichste war. Fontane, der als einziger die Egomanie alter Künstler, dies jetzt ein letztes Mal ich und noch einmal die Summe, gewonnen aus Passion und Kälte, durch die einzigartige Kooperation mit der Avantgarde von morgen überwand. Er war der schlichtesten und selbstverständlichsten Weise als alter Mann jung. Und nun ihr, ich habe getan, was ich konnte. Ich helfe euch, ihr seid dran. Eine Leidenschaft für das Neue zeigt sich hier, die sich mit Noblesse dem Vergangenen gegenüber verband. Das solonische Diktum Grascoai, Polla didas comenos, ich werde älter und lerne unermüdlich dazu, zieht sich leitmotivisch durch die Geschichte der Alterskunst vom zweiten Ödipus des Sophokles bis zum letzten Werk André Gide's, in dem Sophokles folgend ein geheimer Wettstreit zweier alter Männer, dem sophokleschen Ödipus und dem Gide'schen Theseus, inszeniert wird. Ein Geistergespräch über 2,5 Jahrtausende hinweg. Wenn ich mein Schicksal, so Gide's Theseus, mit dem des Ödipus vergleiche, bin ich zufrieden. Ich habe es erfüllt, ich hinterlasse die Stadt Athen. Ich habe sie noch mehr geliebt als meine Frau und meinen Sohn. Ich habe meine Stadt geschaffen. Nach mir wird mein Denken sie unsterblich bewohnen. Die Güter der Erde habe ich genossen. Es tut mir wohl zu denken, dass die Menschen sich nach mir als glücklicher, besser und freier erkennen werden. Zum Wohl der künftigen Menschen habe ich mein Werk getan, mein Leben ist vollendet. So hat ein Poet geschrieben, André Gide, der mit seinem Vergil-Text in der Hand gelassen alt geworden ist. Freilich nach wie viel Ekstasen homoerotischer Art bis in die letzten Jahre hinein. Und er gelassen starb. Ins Grab gestiegen mit einem von Wollust heißen Körper. Das war vorbei. Als es ans Sterben ging, erwartete er einen letzten aus der Gilde der großen Handwerksmeister, in deren Werk und Leben sich Leidenschaft, Geduld und Humanität miteinander verschwistern, den Tod mit jener Gelassenheit, die unser Blick kehrt am Ende zum Anfang zurück, auch jene Kunstfigur auszeichnet den alten Ödipus, Heilsbringer und Schmerzensfigur, Mann zugleich, an dessen Beispiel Rückblick und Vorausblick der Künstler im Augenblick ihrer letzten und höchsten Produktivität antizipiert wird. Einsicht ins Notwendige, Neugier und Lust am Lernen erscheinen als die entscheidenden Konstituenzien der Alterskünste. Ins Bild gesetzt in einer späten Zeichnung von Goya, Sie haben sie mir einmal geschickt, lieber Herr Bock, vielleicht ist es eine letzte einer Zeichnung, auf der ein alter Mann zu sehen ist, ein Greis mit einem riesigen Bart. Er geht an Krücken tief gebeugt, aber seine Augen leuchten voll List. Dieser Mann zeigt, Goya gibt so schnell nicht auf. Un aprendo heißt das Bild. Ich lerne im Alter. Ich reihe mich ein in die Phalanx von Ödipus und Sophokles, vom Rembrandtschen Saul, Archetypus aller Altersschwermütigen, vom Vater, der sich festhält am Nacken des verlorenen Sohns, vom Mann am Fenster der Dornburger Schlösse, von Adolf Menzel, der die Einöde junger Schönheiten beklagte. Wenn junge Frauen zu Menzel kamen, sagte er, mein Gott, ihr Gesicht ist so schön, aber so langweilig. Kommen Sie in 50 Jahren wieder, dann wird's interessanter. Nicht als Leere zwischen Ohr, Nase und Mund. Und Menzel beharrte immer auf der These, erst im Alter passieren im menschlichen Gesicht tausend interessante Dinge mit merkwürdigen Faltenkombinationen. Das heißt, je älter ein Mensch wird, desto interessanter und auch desto schöner wird er. Und dann Dubslav Stechlin natürlich mit seinem von der Humanität des Skeptizismus geprägten Motto, das gleichsam die Summe aller Alterserfahrungen ist, wie sie in ihrem Widerspruch ja oft schrillen gegeneinander die künstlerische Kreativität zweieinhalb Jahrtausende lang veranschaulicht hat. Unanfechtbare Wahrheiten gibt es überhaupt nicht. Und wenn es welche sind, so sind sie langweilig. Danke Ihnen.